Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Mein Name ist Wolfgang Fenske, ich bin der Leiter der Bibliothek und bei mir sitzen meine Kollegen Jonathan Danubio und Sebastian Krockenberger. Herzlich willkommen.
Hallo. Hallo.
Ja, heute geht es um das Thema literarische Dystopien, Drehbücher unserer Zukunft. Was sind überhaupt Dystopien? Bei Wikipedia findet man dazu folgende Definition. Eine Dystopie ist eine meist in der Zukunft spielende Erzählung, in der eine erschreckende oder nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung dargestellt wird. Zitat Ende. Im konservativen bzw. rechten Milieu haben Dystopien ja zuweilen eine wichtige Funktion, wenn es um Kulturkritik oder Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt geht. Da wird dann anhand bestimmter Phänomene gerne gesagt, das ist ja wie in 1984 oder die schöne neue Welt ist bei uns längst Realität. Im Internet finden sich Blogs, in denen man sich über vermeintlich oder tatsächlich wahr gewordene Dystopien austauscht oder auch ein Dystopien-Tracker, in dem man eintragen kann, welcher Aspekt einer bestimmten Dystopie sich wo verwirklicht hat. Wir wollen heute einen etwas genaueren Blick auf drei der populärsten literarischen Dystopien werfen, nämlich Aldous Huxleys Schöne neue Welt von 1932, George Orwells 1984 von 1949 und Ray Bradburys Fahrenheit 451 von 1953. Wir wollen fragen, wie realistisch ihre Szenarien sind und was diese Dystopien für konservatives Denken, ja vielleicht auch für eine konservative Hermeneutik, ein konservatives Verstehen der uns umgebenden Wirklichkeit austragen. Denn dass Dystopien von konservativer Seite in Anspruch genommen werden, ist keineswegs selbstverständlich. Ihre Autoren sahen sich selbst politisch oft als links stehend und verstanden ihre Werke als Kritik an einer zunehmend durchtechnologisierten, kapitalistischen und menschenfeindlichen Welt. Und noch in jüngster Zeit hat etwa Robert Habeck ein Vorwort zu einer Neuausgabe des Romans 1984 verfasst und darin gewarnt, die in dem Roman beschriebenen Verhältnisse drohten wahr zu werden, wenn etwa Donald Trump in den USA oder die AfD in Deutschland einen Einfluss gewinnen. Grund genug also, einen genaueren Blick darauf zu werfen, was es mit literarischen Dystopien auf sich hat. Bevor wir loslegen, noch eine kleine Warnung. Wir werden nicht umhinkommen, den Inhalt der Bücher wenigstens teilweise zu skizzieren. Das kann für manche ein Anreiz zur Lektüre sein, anderen aber auch die Freude an der eigenen Lektüre nehmen, wenn manches schon vorab bekannt ist. Wer die Bücher also zunächst lieber selber lesen will, sollte den nun folgenden Podcast vielleicht erst im Anschluss hören. Und nun beginnen wir mit der schönen neuen Welt von Aldous Huxley. Und ja, ich würde den Kollegen Krockenberger bitten, uns dazu mal etwas zu erzählen.
Das Buch Schöne neue Welt ist 1932 erschienen. Englischer Originaltitel ist Brave New World. Vielleicht auch noch kurz die biografischen Daten zum Autor. Aldous Huxley, Schriftsteller und Philosoph, geboren 1894 im Großraum London, gestorben 1963 in Los Angeles. Ich möchte einfach kurz das Buch vorstellen. Es ist eigentlich ein sehr komplexes Buch, sehr vielschichtig. Man kann es fast schon so als intellektuell überladen wahrnehmen, weil sehr viele Bezüge drin stecken. Aber ich möchte einfach mal versuchen, einen kurzen Überblick zu bieten über diese Dystopie. Die Menschheit lebt in einem technologisch hochentwickelten Weltstaat. Alles ist durchgeplant. An der Spitze stehen 10 Controller, die eben die Welt steuern. Einer dieser Controller, Mustafa Mond, der kommt auch im Buch dann vor. Die Menschheit ist eingeteilt in Kasten, Alphas, Betas, bis runter zu den Epsilons. Die Menschen werden quasi fabrikmäßig hergestellt. Es gibt keine natürliche Zeugung, keine natürliche Geburt. Dadurch kann man die Menschen schon bei ihrer Herstellung quasi auf ihre beruflichen Aufgaben vorbereiten. Die Gesellschaft ist geprägt durch promiskuitiven Sex und durch oberflächliche Vergnügungen und durch die Droge Soma werden die Leute ruhig gehalten. Stabilität, Konformität und oberflächliches Glück sind eigentlich auch das politische Ziel. Individualität und freies Denken sind weitgehend ausgelöscht. Zunächst erscheint Bernhard Marx als der Protagonist der Geschichte. Er ist ein Außenseiter in dieser Welt. Er ist ein Alpha. Er arbeitet in einer dieser Menschenfabriken und aufgrund eben seiner körperlichen Unzulänglichkeiten, also er ist etwas zu kurz gewachsen, weil bei seiner Herstellung etwas schiefgelaufen ist. Dadurch ist er so etwas der Außenseiter. Und die Delina Crown, die arbeitet auch in dieser Fabrik, da entsteht dann eine Liebesbeziehung. Er nimmt die mal mit, dann auch in Reservat in Neu-Mexiko. Und dort begegnen sie einem Wilden, der dann zum Protagonisten der Geschichte wird. Er ist quasi von einer Frau geboren worden, von Linda, die auch aus der Zivilisation stammt und in diesem Reservat in Neu-Mexiko zurückgelassen wurde bei einem Urlaub. Und dieser wilde John ist so ein Fremder in beiden Welten. Er ist geprägt durch Shakespeare, weil quasi in dem Reservat irgendwann auch mal eine Shakespeare-Gesamtausgabe aufgetaucht ist und auch diesen durch den indianischen Synkretismus aus Christentum und indianischer Religion, das ist so seine Weltsicht. Also der John sehnt sich eigentlich nach tieferer Bedeutung. Und Bernhard bringt dann eben John und seine Mutter Linda zurück eben in die Zivilisation und da entsteht dann auch so diese Konfrontation eben, die dann zum Höhepunkt dann des Werkes führt. Ja, der John wird da so als Kuriosität gefeiert, ja, etwas vorgeführt wie so ein Tier im Zoo. Er ist aber entsetzt über die emotionslose, konsumorientierte Massengesellschaft und über die Unterdrückung echter Menschlichkeit. Delina Crown, die versucht sich auch so an ihn heranzumachen, weil sie irgendwie doch sich da angezogen fühlt, aber sie schafft es dann auch nicht, ihn auf dieser höheren Ebene zu erreichen, weil der John eben eher sich so eine geistige Liebesbeziehung vorstellt und dann eskaliert es auch und er bezeichnet sie als Hure. Und dann kommt es auch noch zu einem weiteren Höhepunkt, wo dann eben der John nach dem Tod seiner Mutter dort in dem Zentrum, wo die gestorben ist, für einen Aufruhr sorgt und auch ein Freund von John, der Helmholtz Watson, der mischt sich da auch ein. Also der John stört dann so eine Drogenverteilung an die Mitarbeiter und weil er das einfach nicht mehr aushalten kann, in was von einem Korsett die Menschen da leben. Und dann müssen die vor den Mustafa Mond, vor den Vereinen dieser Weltcontroller. Also der Bernhard muss in die Verbannung gehen und der John, der Wilde, der hat dann nochmal so eine Aussprache mit dem Mustafa Mond, wo es dann schon so um die tiefere Bedeutung geht und wo er dann auch dem Mustafa Mond vorwirft, also alles Unangenehme schaffen sie ab, anstatt zu lernen, damit zu leben. Also da kommt dann eben auch diese Konfrontation. Man muss bereit sein, Leid auf sich zu nehmen, um zum wahren Glück zu kommen. Und der Mustafa Mond und die Weltgesellschaft, die denken eben, Glück ist einfach nur so eine oberflächliche Bedürfnisbefriedigung. Und John zieht sich dann eben zurück in einen Leuchtturm da, auch in der Nähe von London und hat dann mit sich selbst zu kämpfen, versucht irgendwie auch eine Askese. Dann wird aber auch klar, irgendwie es wird bekannt, dass da so ein seltsamer Wilder in diesem Leuchtturm wohnt und dann wird er zur Attraktion. Leute fliegen dahin mit ihren Hubschraubern, schauen sich das an und die Situation eskaliert dann, als da auch eine Frau erscheint, die eben so so aussieht wie Lenina oder Lenina ist. Also diese Frau, wo es auch zwischen dem Wilden und ihr gefunkt hat. Und er greift die dann an und ist dann am Ende, also am nächsten, es kommt dann auch da anscheinend zur Orgie. Und dann ist er dann am nächsten Tag so verstört über all das, was passiert ist und über seine Situation und dass er eben Selbstmord begeht. Was noch ein weiteres Merkmal eben ist jetzt bei diesem Werk, ist eben schon das Spannende mit diesen anthropologischen Voraussetzungen. Es fällt eben sehr stark auf, dass eben diese beiden Liebesbeziehungen nicht glücken. Also sowohl diese Liebesbeziehung mit dem Bernhard und der Lenina und diese Liebesbeziehung mit dem John. Und das kommt dann eben auch raus, dass das eigentlich auch diese Gesellschaft so durchzogen ist von dem Kollektivismus. Jedem gehört jedem. Das ist so ein Spruch, der den kleinen Kindern sozusagen bei ihrer Konditionierung eingehämmert werden. Und das ist mir dann eben auch bei der tieferen Betrachtung aufgefallen, bei der schönen neuen Welt, dass wenn man sich wirklich auch nochmal diese anthropologische Perspektive anschaut, was ist denn da mit den Menschen los, was wird mit den Menschen gemacht, dass man da dann doch nochmal einiges rausziehen kann über jetzt diese Science-Fiction-haften Aspekte hinaus.
Also ich denke, war ja mein Eindruck bei der Lektüre, dass ja letztlich der Wilde, der John Savage, der Wilde ja eigentlich das letztlich ein positives Gegenbild zu den künstlich erschaffenen Menschen in dieser Dystopie bilden soll. Er hat letztlich noch Kontakt zur Natur, zu einer gewissen archaischen Welt, natürlich auch mit ihren entsprechenden religiösen und rituellen Bezügen. Aber es ist immerhin ja doch ein Mensch, der sozusagen den Kontakt zum Eigentlichen, zum Leben, zum ursprünglichen Leben nicht verloren hat. Ganz im Gegenteil zu den ganz anderen, zu allen anderen Protagonisten dieses Romans, die doch mehr oder weniger, nicht nur mehr oder weniger, eigentlich durchweg letztlich aus einer Kunstwelt stammen und eigentlich zur Wirklichkeit und auch zur Natur allenfalls eine indirekte Beziehung haben.
Das ist natürlich literarisch auch ein guter Kniff, ich sag mal, den gesunden, normalen Menschen als den Wilden dann darzustellen, ne, der eben der Außenseiter ist, ne, der als Kontrastfigur eben. Ne. Alle anderen sind, ich sag mal, aus unserer Perspektive irgendwie seltsam, ja, und der Einzige, den man normal findet, ist halt im Roman selber der Wilde.
Also mir steht auch bezeichnend, was Herr Kockenberger auch schon meinte, dass hier versucht wird, in dieser Welt eben alles Leiden, alle Krankheit, Misserfolge ja auch auszublenden. Ich habe an einer Stelle mal gelesen, dass diese Droge Soma, Soma heißt ja auch Leib, wenn man es aus dem Griechischen hier übersetzt, das so ein bisschen vielleicht auch an die Eucharistie erinnert und das Ganze so ein bisschen inszeniert als Christentum ohne Tränen. Nicht wahr? Sozusagen, wir schaffen uns einen vermeintlichen Himmel hier auf der Erde. Es gibt kein Leid mehr, wenn alle nur sozusagen entsprechend schon konditioniert sind und letztlich auch gar keine Berührung haben mehr mit der Welt, wie sie eigentlich ist, und Dinge wie Krankheit, Niederlagen, Behinderungen und diese Dinge letztlich alle von Anfang an ausgeschaltet werden.
Ich hatte ja in der letzten Folge Herrn Weismann zu Arnold Gehlen interviewt, und von Gehlen ist natürlich bekannt dieser Satz, der Mensch als Mängelwesen, und genau das anknüpfen, das, was Sie gerade gesagt haben, wird ja in Schöne neue Welt letztlich abgeschafft. Der Mensch hört auf, ein Mängelwesen zu sein, sondern ist es eigentlich nur, wie der Protagonist Bernhard, wenn ein technischer Fehler auftritt, aber an sich ist das mängelhafte Wesen des Menschen aufgehoben, und in der Konsequenz wird das ja auch bedeuten, dass eigentlich die gesamte abendländische Anthropologie, sei es in Form des Christentums oder bestimmter Philosophien, wertlos geworden ist, weil die natürlich alle aufbauen auf diesem Gedanken, naja, der Mensch ist irgendwie mangelhaft und damit muss man umgehen, und dann versuchen eben Philosophie oder Religion darauf eine Antwort zu finden. Und das wird ja alles obsolet in dem Moment, wo das gar nicht mehr die Prämisse ist, sondern der Mensch ist schon vollkommen geboren oder geschaffen. Ja, was haben uns dann solche Theorien oder Religionen noch zu sagen?
Richtig, so, ja.
Also das ist ja die radikale Konsequenz.
Das ist ja auch das Spannende, dass nicht in dem letzten Kapitel, aber quasi in der Konfrontation von Mustafa Mond mit den aufmüpfigen Männern da, dass das ja auch zur Sprache kommt eben. Und dass Mustafa Mond auch ganz klar sagt, ja, wir haben diese hohe Kultur geopfert, um oberflächliches Glück zu haben. Ja? Weil dadurch ist die Sache viel einfacher. Es gibt da ja Fühlfilme, ja, es gibt auch eine Form von Religion, die dann mit sexuellen Orgien verbunden ist. Also es wird diese tiefere Geistigkeit wird einfach ausgeschaltet, damit die Gesellschaft funktionieren kann.
Der Glücksbegriff ist letztlich ein ganz oberflächlicher Wohlfahrt im banalsten Sinne, nicht wahr? Freiheit von Krankheiten, Freiheit von Einbußen jeder Art. Natürlich um den Preis einer völligen Konditionierung und des Verlustes jeglicher Freiheit und ersetzt letztlich ja den, sag ich mal, traditionellen Begriff von Glück, der natürlich auch beinhaltet, leidensfähig zu sein, nicht wahr, das Böse auszuhalten, Misserfolge auszuhalten, das alles kompensieren zu können. Glücklich wird ja nach herkömmlichem Verständnis nie jemand werden, der nicht in der Lage ist, auch Rückschläge im Leben zu verkraften, mit ihnen umzugehen. Hier wird also sozusagen ein utopischer Glücksbegriff inszeniert, der durchaus, denke ich, auch so an totalitäre Weltanschauungen erinnert, nicht wahr? Kommunismus, nicht wahr? Wenn wir alle so und so sind, dann wird es allen gut gehen. Das denke ich, also da sind schon Punkte, wo man denke ich, auch, das Buch wurde 1932 geschrieben, so Anknüpfungspunkte an die jeweilige Zeit finden kann.
Ja, ich auf jeden Fall würde ich das sagen, ist 1932 war ja noch nicht absehbar, dass das Experiment Sowjetunion gescheitert ist. Ja? Da war der Sowjetkommunismus durchaus eine Option, die eben wohlwollend beobachtet wurde. Die Welt steckte in gewaltigen wirtschaftlichen Problemen drin. Man hatte im Grunde die Krise, die der Erste Weltkrieg ausgelöst hat, hat man noch nicht überwunden. Und man hat nach Lösungsansätzen gesucht. Ja, auch in den USA sind diese großen Konzernstrukturen entstanden, große Managementstrukturen. Es wird in dem Roman ja immer wieder auf Ford angespielt. In dem Roman ist sogar
so die Zeitrechnung,
festgelegt an dem Punkt, wo eben 1908 das erste Modell Ford T vom Band gelaufen ist. Also es zeigt auch, es ist irgendwie auch so ein Modell, was der Aldous Huxley erschafft, was mit so einem großen Fragezeichen, ist das so möglich? Wäre das eine Option? Und es ist ja auch in dem Buch heißt es ja auch, diese Welt wurde erschaffen nach einem großen Krieg mit Einsatz von biologischen Waffen und dann nach einem großen wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und dann hat man die Weltbevölkerung vor die Wahl gestellt, wollt ihr untergehen oder wollt ihr quasi die Weltkontrolle haben und die Weltregierung, wollt ihr die Weltregierung haben? Und das war ja 1932 im Grunde schon eine ähnliche Situation. Man hatte ja auch den Völkerbund gegründet und versucht, da eine internationale Friedensordnung zu etablieren. Man war irgendwie auf der Suche nach neuen Strukturen. Ja.
Wenn ich mal ganz kurz zurückbiegen darf, nochmal zu dem, was Herr Danubio sagte. Kurz dieser Holperer, geschaffen. Ich meine, das muss einen Konservativen natürlich auch hellhörig werden lassen. Ne? Also die einzigen familiären Strukturen, die es in diesem Roman gibt, bestehen nur noch in John, dem Wilden, und seiner Mutter Linda. Nicht wahr? Linda hat irgendwann mal John geboren. Aber ich erinnere mich an die Lektüre, das Gebären von Kindern wird ja als eklig betrachtet. Und das machen ja nur eben die Wilden, die in ihren Reservaten draußen leben. Das kultivierte Kind wird in einem Verfahren hergestellt. Also letztlich ist das auch eine Welt ohne Familie, eine Welt ohne Elternschaft und mithin sozusagen natürlich, da fehlen schon die primären Bindungen, die nach konservativer Lesart ein Volk natürlich konstituieren und auf kleinerer Ebene einfach auch Zusammenhalt generieren. Es werden hier im Grunde lauter Einzelwesen produziert, die auch sozusagen isoliert voneinander durchs Leben gehen. Ne?
Aber das ist ja natürlich so eine ich sag mal, so ein Spannungsverhältnis, weil sie werden als Einzelne entworfen. Gleichzeitig wird aber ja doch erwartet, dass sie sich alle dieser Kollektivität Richtig. Vollkommen unterordnen.
Ja, ja. So die Gleichzeitigkeit von Kollektivismus und Vereinzelung.
Ja, und das ist ja das Interessante, dass eben konservative Kulturkritiker oft darauf hingewiesen haben, dass der Individualismus in der Konsequenz zu, ich sag mal, kollektiver Konformität führt. Ja, und das hat man dann hier auch nochmal eben schön dargestellt. Ja, sie werden irgendwie alle individuell entworfen, aber müssen sich trotzdem unterordnen. Das Richtig. Hat mit dem, was man sich jetzt landläufig mit individueller Freiheit und unterindividueller Freiheit vorstellt, ja nicht viel zu tun mehr. Ne? Und das ist eben der Preis, den man, so scheint mir dann eben, für das Glück bereit sein muss zu zahlen. Das so argumentiert ja eben auch Mustafa Mond. Ja? Also wenn wir das Glück haben wollen, in einem hedonistischen Sinne, ist das eben der Preis dafür, ne? Dass man sich da auch eben unterordnen muss. Und ich wollte noch einen Punkt anführen. Sie hatten das jetzt beide schon so, ich sag mal, historisch aufgerollt mit den Anknüpfung an die totalitären Systeme oder du hattest den Hintergrund gerade beleuchtet, Sebastian, aber es hat ja natürlich auch eine sehr aktuelle Bedeutung noch, weil sie hatten es ja auch in der Einleitung gesagt, es ist Kapitalismuskritik und man kann ja zugespitzt sagen, das große Versprechen des Kapitalismus auch heute noch ist, konsumier dich glücklich. Ja? Und ist man Kapitalismus, das ist ja auch historisch die große Leistung, für die Masse möglichst billig zu produzieren. Ja? Und da ist aber natürlich auch irgendwie ein Glücksversprechen, wird da mitverkauft, ja, dass glücklich ist der, der möglichst viel konsumiert eigentlich. Ne? Und insofern hat das ja, man steht als Konservativer ja heute dann auch da. Es gibt ja genug Leute, die sagen, naja, wenn ich Millionär werde, kaufe ich mir halt ein Auto, dann kaufe ich mir ein schönes Anwesen und so weiter und so fort. Und dann ist man ja als Konservativer immer so der Miesmacher, der sagt, naja, zum Leben gehört ja auch Leiden dazu und man muss ja und also das ist nach wie vor aktuell, weil ich glaube, die Mentalität, die er dort klar bis zur letzten Konsequenz porträtiert, durchaus ja heute noch verbreitet ist. Also dieser Hedonismus, ja, ich arbeite, obwohl es mir überhaupt keinen Spaß macht, einfach damit ich mir schöne Dinge kaufen kann und so weiter. Also da gibt es durchaus noch was Aktuelles, was jetzt nicht in reiner Historisierung aufgeht.
Auf jeden Fall. Also der Roman zeigt ja geradezu idealtypisch, wie eine Welt aussehe, wo dann wirklich kein Leiden mehr existiert, um welchen Preis das dann nur möglich wäre. Und das ja sozusagen weit weg ist von jedem herkömmlichen Begriff eines erfüllten Lebens, was eben, wie gesagt, ohne Misserfolge, Leiden und Ähnliches einfach nicht zu haben ist.
Ich denke auch, dass man das bedenken sollte. Also im Umfeld des Weltwirtschaftsforums ist ja Yuval Harari vor einiger Zeit aufgetreten und er hat dann gesagt, durch die vierte industrielle Revolution wird Arbeit so effizient werden, dass das ein Großteil der Bevölkerung eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird und die sollte man dann mit Drogen und mit Computerspielen.
Ehrlich?
Quasi.
Der hat das Buch wohl auch gelesen.
Bespaßen. Also es ist irgendwie, hört sich an wie eine Karikatur, aber solche Sachen werden ja ernsthaft diskutiert. Und was ich natürlich schon auch interessant finde, ist, wenn man sich wirklich nochmal diese einzelnen Menschen anschaut, diese einzelnen Charaktere, gerade bei dem Bernhard Marx, der irgendwo schon versucht oder auf dem Weg ist, ein Individuum zu werden und diese Lina Crown fühlt sich auch irgendwie von ihm angezogen, aber aber irgendwie sie kriegt es nicht hin, diese Zweisamkeit mit ihm zu haben oder er, besser gesagt, er hätte gerne Zweisamkeit mit ihr, aber sie ist halt noch in diesem kollektivistischen Denken drin, ne? Und deshalb kommen die nicht zusammen.
Sie lässt das nicht zu.
Ja, und das sind ja auch Sachen, die wir heute auch erleben mit dem digitalen Kollektivismus. Die Leute haben überall oberflächliche Kontakte, aber gleichzeitig wird über eine Dating-Krise geredet. Ja.
Ich war jetzt gerade noch kurz bei meinem eigenen Beitrag eben. Jetzt kann ich es vielleicht nochmal pointierter formulieren, was ich meinte, weil im Grunde ist ja der Wilde ein schönes Symbol für die Situation des Konservativen in der Moderne. Ja, er ist umgeben von Leuten, die eigentlich mit dem Hedonismus mehr anfangen können als mit dem Leiden. Und er versucht ihnen zu erklären, naja, seht ihr nicht, dass diese Lebensweise oberflächlich ist? Es gibt noch was anderes, es gibt Shakespeare. Er hat diese Sehnsucht nach was Höherem, ist aber letztlich vollkommen unverstanden. Und im Grunde ist das ja doch irgendwie die Situation auch des Konservativen, der sich irgendwie fremd fühlt, ja, in der eigenen Zeit und immer wieder daran mahnt, naja, bedenke das Höhere und so weiter. Und ich sag mal so.
Ja. Ne? Aber, naja, aber bei dem John finde ich eben schon, ein anderer Aspekt ist natürlich schon dieses indianische Element, was er reinbringt, dieses archaische Element. Ja. In der Hinsicht ist er eben kein europäischer Konservativer. Oh. Ja.
Es weil war nur ein Gedanke, der gerade kam.
Weil Christentum letztendlich auch irgendwie esoterisch verwaschen ist und gerade auch am Ende scheitert ja diese Askese. Also er verrennt sich da. Jeder, der sich mal irgendwie mit monastischer Spiritualität beschäftigt hat, sieht ja, dass der sich da in irgendwelche Fehler verrennt. Und
das kann man ja nicht anders erwarten. Und, das ist ja klar, dass ein Wilder, der sich dem Bezug zum ursprünglichen, auch zur Natur erhält, dass der auf der anderen Seite natürlich, Mischformen der Religiosität entwickelt und in vielem natürlich auch in vieles unreflektiert hineinstolpert. Mhm. Ne? Aber die Frage ist eben letztlich, am Ende des Tages muss man sich dann fragen, ja, was will ich? Ne? Eine unvollkommene Welt, die aber echtes Glück bereithält oder sozusagen die Welt, die alles zukleistert und den Menschen eben uniform herstellt.
Also es gibt eben noch eine dritte Person, die auch versucht, einen Ausweg zu finden und die doch einen findet, diesen Helmholtz Watson. Das ist auch ein Freund von dem Bernhard Marx, der quasi auch ein Alpha ist und der da auch Skripte geschrieben hat für Filme, für Volksbelustigung. Und der entwickelt sich dann tatsächlich zum richtigen Intellektuellen, fast so, wie man das vielleicht so ein bisschen von katholischen Priestern kennt oder von jemand wie Ignatius von Loyola, ne? Der hat dann alle möglichen Frauen gehabt und hat dann irgendwann genug von der Welt und möchte eigentlich nur noch sich mit geistigen und intellektuellen Themen beschäftigen. Und der Helmholtz Watson, der wird ja dann auch verbannt und der freut sich dann, dass er nach Falkland kommt und da endlich studieren kann
und sich
mit schönen Texten beschäftigen kann.
Richtig,
und also dieser Ausstieg funktioniert.
Na, vielleicht ist das ein
vollkommener Rückzug vom Leben.
Richtig,
also das so wünschenswert.
Naja, er wählt eben konsequent den Weg des Geistes. Ja.
Lieber Danubio, Sie haben sich mit einer anderen literarischen Dystopie befasst. George Orwell 1984. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, die Geschichte spielt in einem Staat namens Ozeanien, der unter anderem Nord- und Südamerika sowie England umfasst. Ozeanien wird nach einer Revolution sozialistisch und totalitär regiert. Die Gesellschaft ist streng hierarchisch gegliedert. An der Spitze steht die Partei, die wiederum hierarchisch gegliedert ist. Es gibt höhere und niedrigere Parteimitglieder. Und die Partei selbst findet ihre sichtbare Verkörperung in dem sogenannten Großen Bruder, wobei unklar ist, ob der wirklich existiert oder nicht. Der Große Bruder ist letztlich nur ein Bild, das einen von jeder Straßenecke, von jedem Bildschirm entgegenblickt und der Partei ja sozusagen Gesicht gibt. Ja, wobei, wie gesagt, unklar bleibt, ob der wirklich existiert oder nicht. Die Parteimitglieder werden im Gegensatz zu den Nicht-Parteimitgliedern, die einfach als dumme Masse gelten, einer strengen Gedankenkontrolle unterworfen. Warum? Sie gelten als die Stützen des Systems und wenn sie einmal anfangen mit Zweifeln und Nachdenken und Fragen stellen, dann würde die gesamte gesellschaftliche Hierarchie zusammenbrechen. Und genau darum geht es der Partei, das zu verhindern. Die Methoden, die zur Uniformierung angewandt werden, kennt man teilweise aus realen totalitären Herrschaften, also von Jugendorganisationen über verpflichtende Parteiveranstaltungen bis hin zu Militärparaden. Aber es gibt durchaus auch Innovationen der Propaganda, wie beispielsweise Teleschirme. Das sind letztlich Fernseher, die in den eigenen vier Wänden jedes Parteimitglieds angebracht werden und Tag und Nacht laufen, sodass jedes Parteimitglied die ganze Zeit von Propaganda mit Propaganda bespielt wird. Am wichtigsten sind jedoch Methoden der Bewusstseinsmanipulation. Am bekanntesten, die es ja auch in den alltäglichen Sprachgebrauch geschafft haben, sind hier das Neusprech und das Doppeldenken. Neusprech meint letztlich den Versuch, eine neue Sprache zu schaffen, die alte Sprache und ihre Vokabeln zu eliminieren, sodass im besten Falle aus Sicht der Partei Gedankenverbrechen, also von der Parteimeinung abweichende Gedanken gar nicht mehr formuliert werden können, weil in der neuen Sprache schlicht die Vokabeln dafür fehlen. Und das Doppeldenk ist eine Form, heute würde man wohl sagen, Autosuggestion. Und Doppeldenken meint die Fähigkeit, dass man Widersprüche zwischen der Parteiideologie und der Realität entweder überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt oder wenn man sie zur Kenntnis nimmt, sofort wieder vergisst. Ja, so viel vielleicht zu der gesellschaftlichen Ordnung in Ozeanien. Der Protagonist des Romans heißt Winston Smith. Er lebt im England des Jahres 1984 und er arbeitet im Propagandaministerium, das natürlich nicht so heißt, sondern Ministerium für Wahrheit. Und seine Aufgabe dort besteht darin, ältere Zeitungsberichte, Geschichtsbücher, Artikel, Statistiken ständig umzufälschen, damit nach außen hin der Eindruck entsteht, dass die Partei niemals ihre Linie geändert hat. Ja, weil wenn man seine Meinung ändert, seine Linie ändert, ist immer ein Eingeständnis, dass man Fehler gemacht hat. Und genau das soll eben nicht nach außen, dieses Bild soll eben nicht nach außen entstehen. Das heißt, die Partei fälscht systematisch jede Geschichte, um so jeden Maßstab zu vernichten, der an die eigene Zeit angelegt werden könnte. Ich habe hier auch einen Textausschnitt ausgesucht, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie Orwell schreibt. Und zwar spricht hier Winston Smith, der jemand anderem seine Tätigkeit letztlich erklärt. Zitat: Ist dir klar, dass die Vergangenheit vom gestrigen Tag an tatsächlich ausgelöscht worden ist? Wenn sie noch irgendwo überdauert, dann in wenigen greifbaren Gegenständen, an denen keine Worte kleben, so wie in diesem Glasklumpen da. Von der Revolution und den Jahren vor der Revolution wissen wir bereits so gut wie nichts mehr. Alle Dokumente sind entweder vernichtet oder gefälscht worden. Jedes Buch hat man umgeschrieben, jedes Gemälde neu gemalt, jedes Denkmal, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und dieser Prozess geht Tag für Tag, Minute für Minute weiter. Die Historie hat aufgehört zu existieren. Es gibt nur eine endlose Gegenwart, in der die Partei immer recht hat. Natürlich weiß ich, dass die Vergangenheit gefälscht ist, aber das könnte ich nie beweisen. Nicht einmal, wenn ich die Fälschung selbst ausgeführt hätte. Nach vollbrachter Tat bleibt nie ein Beweis zurück. Der einzige Beweis existiert in meinem Kopf und ich habe absolut keine Gewissheit, dass irgendjemand anders meine Erinnerungen teilt. Ja, Zitat Ende. In der Geschichte kommt Winston dann mit einer Parteigenossin namens Julia zusammen, was für uns unschuldig klingt, aber in Ozeanien ein Verbrechen ist. Warum? Liebe und Sexualität gelten dort als verpönt, weil die Liebenden sich ja von der Gesellschaft isolieren wollen. Sie wollen nicht mehr im Kollektiv aufgehen, sondern, ja, salopp gesagt, haben nur noch Augen für sich. Ja, und genau deshalb gilt beides als verpönt. Es kommt, wie es kommen muss. Die beiden werden beobachtet, sie werden erwischt, gefoltert und am Ende dann als loyale Untertanen der Partei entlassen. Und das Interessante ist, dass bei diesem Folterprozess, der von den Peinigern zynisch als Gesundungsprozess dargestellt wird, das Interessantere daran ist, dass das Ziel dieses Folterprozesses darin besteht, bei den Opfern den Glauben an die Existenz einer objektiven Realität zu beseitigen. Ja, ein beliebtes Beispiel, das da immer wieder genannt wird: Wenn die Partei sagt, 2 plus 2 ist 5, dann ist es so, weil Realität ist, was die Partei als Realität definiert. Es gibt auch hier wieder keinen objektiven Maßstab, der irgendwie an die Partei angelegt werden könnte. Ja, und das Traurige ist dann, wenn Winston aus der Folter entlassen wird, er so weit gebracht worden ist, dass auch er glaubt, dass 2 und 2 dann 5 ergibt, wenn die Partei das sagt. Ja, so viel vielleicht zum Inhalt. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, die ich auch gerne mal mit Ihnen hier teilen würde. Was mich beeindruckt hat, ist, dass ja der Geschichte in dem Buch eine enorme Bedeutung zukommt. Also immerhin gibt sich die Partei Mühe, die Geschichte wirklich systematisch zu fälschen. Warum? Ich hatte es schon erwähnt, damit eben kein objektiver Maßstab mehr existiert. Und wir haben heutzutage natürlich keine systematische staatliche Geschichtsfälschung wie 1984, aber es gibt natürlich durchaus geschichtspolitische Kämpfe. Also denken wir an die Zerstörung von Denkmälern, denken wir an die akademische Cancel Culture. Das alles sind ja Versuche, die Geschichtsdeutung zu monopolisieren und die richtige Deutung festzulegen. Ja, und da habe ich mich beim Lesen gefragt, kann man das als Vorstufen zu 1984 deuten. Ja, natürlich ist das da alles ja bis zur letzten Konsequenz gezogen worden, aber ja, kann man es als Vorstufen bezeichnen? Da würde mich gerne Ihre Meinung interessieren, was Sie davon halten.
Vorstufe impliziert ja schon mal, dass letztlich in einer Endstufe das dann auch erreicht werden könnte oder sollte. Ich weiß nicht, ob man sich auf diesem Pfad begeben muss. Was man mit Sicherheit sagen kann, meines Erachtens, ist, dass das natürlich auch wieder so eine Sehhilfe ist, die der Roman hier bietet. Die Dystopie hier bittet, auf Dinge zu achten und sozusagen eine Antenne für etwas zu entwickeln, für gesellschaftliche Entwicklungen, die sich auch bei uns natürlich abzeichnen. Nicht wahr? Also man muss ja nicht gleich von Geschichtsfälschung sprechen, aber natürlich wissen wir alle, ist ja auch gar kein Geheimnis, nicht wahr, ist natürlich im Schulunterricht die Sicht auf Geschichte eine ganz bestimmte und bestimmte Autoren und Sichtweisen werden ausgeblendet. Das gleiche gilt für die Medien in ihrer weit überwiegenden Zahl, für die Presse und. Vorstufe, wie gesagt, hieße, dass wir die nächsten Stufen auch erklimmen oder könnte es heißen, selbst wenn das nicht der Fall ist, denke ich, ist es hilfreich, im Hinterkopf zu haben, dass diese Gefahr im Raum steht und dann auch mal gezeigt wird, was am Ende des Tages dann für eine Gesellschaft bei rauskommt, die ihre eigene Geschichte sich nicht mehr vergewissern kann. Denn Historizität, Geschichte hat ja auch immer was mit Identität zu tun, nicht wahr? Und indem sozusagen hier in 1984 Geschichte permanent umgeschrieben wird, von gestern bis weiter in die Vergangenheit rein, heißt es natürlich auch, dass das hier keine Identität geschaffen werden soll mit einem Volk oder einer Gesellschaft, es soll sozusagen die Macht, die Kontrolle letztlich des großen Bruders auf die Identität ja, dieser Gesellschaft erhalten bleiben. Ich denke, das ist der Wert eigentlich eines solchen Romans, da sozusagen den Finger in die Wunde zu legen.
Oh, ich denke, ein Problem, also was ich interessant finde, ist, Orwell hat ja der Geschichte auch für den Staat noch eine so große Rolle beigemessen, gerade weil es einem objektiven Maßstab bietet und die Situation, die wir heute eher haben, ist, dass man muss die Geschichte gar nicht großartig fälschen oder verbieten, weil sich die meisten Menschen wahrscheinlich einfach gar nicht für die Geschichte interessieren. Ja. So, das hat sich noch geändert. Also in der Zeit, wo Orwell geschrieben hat, konnte er noch legitim davon ausgehen, die Menschen im Durchschnitt zumindest interessieren sich für Geschichte. Und heute ist das ja eben, naja.
Ja, wobei ich denke, dass es nach wie vor natürlich noch Relevanz hat und es auch durchaus Beispiele gibt. Also das Jahr 1989 wird ja in China, in der Volksrepublik China unterdrückt. Also die Erinnerung an den demokratischen Aufstand damals, den versucht natürlich die kommunistische Partei zu unterdrücken. Ja. Oder was, wenn ich jetzt hier in Deutschland an die postkoloniale Debatte denke, da stelle ich mir auch die Frage, inwieweit das überhaupt historische Bezüge hat. Ja, es gab deutsche Kolonien, ja, sind da auch schreckliche Dinge verübt worden, aber auf der anderen Seite ist dann die Frage, die von der historischen Einordnung, also der deutsche Kolonialismus ging ja historisch genommen von also 1880er Jahre bis 1914 ungefähr, kann man das so eingrenzen. Also deshalb hat Deutschland jetzt keine große koloniale Geschichte wie jetzt Großbritannien. Aber trotzdem erleben wir eine postkoloniale Aufarbeitung.
Ja, aber das würde ich nicht im Kontext des Romans, weil für mich ist das keine Geschichtsphase. Unabhängig davon, wie ich zum postkolonialen Studien stehe, es ist halt eine Meinung unter anderem. Es geht letztlich um Wertungsfragen. Also was betont man, was überbetont man sicherlich auch. Aber es hat ja nichts mit systematischer Fälschung zu tun, wenn man sagt, okay, wir graben jetzt einen Aspekt aus, der bisher nicht beleuchtet wurde. Natürlich versucht man dann irgendwie das Thema präsent zu halten, aber es ist doch eine andere Liga, würde ich sagen, postkoloniale Studien als jetzt Geschichtsfälschung eben, wo ich euch nicht mal da sagen würde, dass es wirklich Geschichtsfälschung ist, was die betreiben, sondern es ist halt eine bestimmte Deutung, die nicht meine ist, es ist eine bestimmte Wertung, die nicht meine ist, aber man muss doch vorsichtig sein mit dem, was man jetzt wirklich damit 1984 vergleicht. Ich war auch skeptisch, die Cancel Culture als Geschichtsfälschung zu werten. Ja,
Also sind in der Tat hier nochmal ganz andere Maßstäbe, wenn es da ganze Abteilungen oder Ministerien gibt, die nichts anderes tun, als letztlich von gestern rückwirkend die Geschichte je neu zu schreiben und alles, was sich zugetragen hat, zu ändern. ja, das sorgt ja dafür auch, dass dem Einzelnen, auch der Gesellschaft oder dem Volk, der Gemeinschaft als Ganzer ja auch die Bezugspunkte fehlen, nicht wahr? Das ist natürlich, wenn die Geschichte permanent umgeschrieben wird, fällt auch die Identifikation weg und es gibt keine Haftpunkte, wo man sagen kann, ah, das war ein Höhepunkt unserer Geschichte und eben ein konstruierter vielleicht. Und das waren, was weiß ich, schlimme Phasen der Geschichte und so weiter, das fällt alles weg. Diese Höhen und Tiefen gibt es nicht mehr, weil alles letztlich über allem eine Soße ausgebreitet wird und das Ganze egalisiert wird. Auch hier wieder natürlich, nicht wahr, der Entzug einer wesentlichen anthropologischen Konstante, nämlich auch der historischen Selbstvergewisserung und Identifizierung durch eine Neuschreibung, permanente Neu- und Umschreibung der Geschichte. Das geht natürlich weit über Cancel Culture hinaus, ist letztlich aber auch was ganz anderes. Ja,
also ja, aber ich finde, das sollte man sich da schon anschauen. In der Hinsicht muss man natürlich verstehen, dass diese Geschichtsfälschung, die 1984 stattfindet, natürlich eine Übertreibung ist. Aber durch Übertreibung werden ja Dinge sichtbar. Und was normal meistens stattfindet, ist, dass Dinge uminterpretiert werden, dass Dinge anders nuanciert werden, dass Dinge umgeschrieben werden. Und das ist ja auch der Punkt, auf den ich da heraus wollte. Ja.
Ja. Aber das ist ein normaler Teil der Geschichtsschreibung, dass Dinge ständig uminterpretiert werden.
Naja, aber das ist ja auch ein politischer Kampf. Also das ist...
Natürlich ist es das. Ich meine, zum Beispiel anknüpfen, Sie hatten es gerade gesagt, dass einem die Höhepunkte der eigenen Geschichte ja so genommen werden. Es ist ja interessant, dass die Partei erstmal angefangen hat, die Geschichte zu leugnen und dann die Höhepunkte der damaligen Geschichte, wie die Erfindung des Flugzeugs, dann für sich reklamieren kann, weil sich sowieso niemand mehr daran erinnert, dass das Flugzeug mal von irgendjemand anderem erfunden wurde. Ja? Also man inkorporiert die Höhepunkte dann wieder, reklamiert sie aber für sich. Und da würde ich sagen, ja, ich verstehe deinen Punkt, dass es da um politische Machtkämpfe heutzutage gibt, Deutungskämpfe gibt, aber ja, ich würde auch nochmal betonen, dass es eben ganz zwei doch verschiedene Phänomene sind.
Also beispielsweise, was mir alljährlich auffällt, nicht wahr, wenn sich da die Vertreter unserer Parteien und der Gesellschaft versammeln, um Stauffenberg zu gedenken am 20. Juli. Da fälscht keiner Quellen und da werden keine Texte umformuliert oder irgendwas, aber es wird ein Bezugsrahmen geschaffen, der bewusst übersieht und übersehen lassen will, dass jemand wie Stauffenberg sich im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, wer da sozusagen meint, ihn ehren zu dürfen und dass das, was die Herren und Damen da vertreten, auch nur annähernd etwas mit dem zu tun gehabt hätte, was Graf Stauffenberg sozusagen als Konzept gegen den Nationalsozialismus vorgeschwebt hätte. Das ist aber was anderes, das sind Deutungskämpfe, nicht wahr? Da hat man natürlich die Freiheit, die eigene Deutung dagegen zu halten, das wird ja auch mitunter getan. Natürlich die andere Deutung dominiert durch, wie gesagt, Presse, Funk und Fernsehen, Schule, Bildungseinrichtungen aller Art und so weiter. Aber es sind und bleiben letztlich doch immer Deutungskämpfe, die sich auf gemeinsame Quellen berufen. Hier werden ja die Quellen bereits selbst nicht mehr zur Verfügung gestellt, sondern kontinuierlich überarbeitet. Ich denke auch, dass das was anderes ist. Also das ist ja leichtfertig zu sagen, ja, das ist ja wie 1984. Davon sind wir noch recht weit entfernt. Und ich erinnere mich, in den 80er Jahren hat man 1984 ja vor allem so genommen als Schiffe für den absoluten Überwachungsstaat, nicht wahr? Also, dass man gesagt hat, gut, hier ist keiner mehr für sich, keiner kann mehr machen, was er will. Wir werden überall bewacht und überwacht und alles, was wir tun, wird verfolgt. Das ist, glaube ich, so die ältere Deutung. Ich war von 84, als das so aufkam mit den Fragen, ja, hat man an die Autobahnen oder an größeren Plätzen, hat man da Kameras, die alles überwachen. Das ist so aus meiner Kindheit und Jugend, erinnere ich mich, da war dann immer die Schiffe 1984, wir leben in einem Staat, nicht wahr? Jeder weiß, wo ich wann war, auf welchen Plätzen ich mich bewegt habe. Die Diskussion gibt es ja nach Anschlägen bis heute, nicht wahr? Sollen wir sozusagen flächendeckend.
Klar, da stecken viel mehr Aspekte drin, als wir jetzt hier besprechen können. Man sucht sich ja auch immer das raus, was man individuell, man persönlich halt irgendwie spannend findet. Klar, dieser Aspekt der Totalüberwachung steckt da auch drin.
Wobei noch ein Aspekt, wenn ich den anführen darf, der jetzt in eine andere Richtung führt, es ist schon auffällig, dass vor allem die Parteimitglieder kontrolliert werden und dass offensichtlich die einfache Bevölkerung bis zum gewissen Grad in Ruhe gelassen wird.
Also, das stimmt.
Also dass im Prinzip die Partei denkt, sie muss ihre Parteimitglieder kontrollieren, um die Macht zu erhalten. Aber die einfachen Leute, die leben einfach so ihr Leben und die muss man nicht so engmaschig kontrollieren. Das fand ich schon sehr, sehr auffällig. Und das hat mir eigentlich schon gezeigt, ne? Also da steckt ja auch irgendwas dahinter. Man muss schon die Leute kontrollieren, die zur Veränderung in der Lage sind. Also Leute, die sich organisieren können, die das sozusagen das Expertenwissen haben, wie Institutionen funktionieren, wie man Dinge organisiert, die kontrolliert die Partei. Aber Leute, die einfach so ihr Leben und ab und zu mal irgendwie über die Weltlage reden.
Die sind nicht interessant.
Ja. Die sind halt nicht interessant. Die sind letztendlich für betrachtet die Partei auch nicht als Gefahr.
Ja, du hast jetzt sehr gut die Parteiperspektive zusammengefasst. Also genau so sehen sie es. Diese Massen, die heißen ja Proles, also angelehnt an sowohl Proletarier als auch Proleten. Und die werden in der Tat einfach als letztlich stumpfes Vieh angesehen, das man irgendwie beliebig lenken kann. Ja, also
ja, die ganz einfachen, die Proles.
Also ja, meine ich ja.
Die Proles sozusagen. Ja, genau. Aber wir hatten ja in der Erzählung, nicht wahr, hier Winston und Julia, die lassen sich ja aufeinander ein. Sie könnten sich irgendwie draußen vor der Stadt irgendwie intim zurückziehen und am Ende des Romans erfährt man, dass sie sogar da von einer Wanze, die irgendwo da im Baum versteckt waren, abgehorcht waren, nicht wahr? Und hier diese, wie heißen die Dinger, diese Teleschirme, die überall hängen, bewachen ja auch jede einzelne Wohnung in jedem einzelnen Haushalt von mehreren Seiten. Also stimmt das, dass das nur für die höheren Kasten gilt? Also ich habe es eigentlich...
Es gilt für alle Parteimitglieder. Und Winston und Julia sind ja auch Parteimitglieder. Es gilt nicht für die Proles, da gibt es auch keine Teleschirme.
Okay, gut, dann sind das die Proles.
Ja. Und die Proles sind, ich konnte das jetzt alles nicht so detailliert machen, aber die sind zahlenmäßig ja die stärkste Bevölkerungsschicht. Also ich glaube, die Zahlen werden auch genau genannt. Er entwirft ja in einem Kapitel sehr genau diese Gesellschaftsordnung. Ich glaube, 80% oder so sind die Proles. Die
einfachen Arbeitskräfte.
Genau, letztlich politisch lenkbare Masse. So, ja. Das ist es.
Einen Punkt wollte ich noch stark machen, der vorhin so ein bisschen nur anklang, 2 + 2 = 5. Also ich sag mal, was ja bis heute natürlich auch Thema ist, gesellschaftlich, politisch, geistig, dieser Konstruktivismus, nicht wahr? Also wahr ist, was ich für wahr halte, oder wahr ist, was eine bestimmte Community, eine bestimmte, ja, publizistische, politische Macht für wahr hält, was auch als Wahrheit inszeniert wird. Ich musste so ein bisschen lächeln, als ich neulich gelesen habe, also wir nehmen ja den Podcast auf im Frühjahr 2025. Es hat sich ja gerade die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz, schwarz-rote Bundesregierung, konstituiert, und vor einigen Wochen schrieb die Bild-Zeitung: Neue Koalition will Lügen verbieten. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, ja, wer entscheidet denn darüber, was Lügen sind und was nicht? Nicht wahr? Und auch hier schärft 1984, denke ich, den Blick für das Problem des Konstruktivismus, also der Konstruktion von Wahrheit, beziehungsweise von dem, was für Wahrheit gehalten werden soll, sei es zum Zwecke politischer Meinungsfindung oder wissenschaftlicher Urteilsfindung und so weiter. Aber das ist natürlich eine Gefahr, an der wir immer stehen, dass das korreliert ja auch so ein bisschen zu dem anderen Thema, nicht wahr? Geschichtsfälschung, Geschichtsdeutung, dass wir aufhören, sozusagen den Wahrheitsbegriff zu beanspruchen und letztlich sich alles zurückzieht in subjektive Wahrheitsbegriffe. Bis dahin, dass dann jemand sagen kann, ja gut, so Feierabend, ne, anything goes, wenn ich sage 2 + 2 = 5, dann ist das auch 5, dass man da also auch sozusagen wachen Blickes bleibt, dass es schon, ja, Wahrheit ist ein großer Begriff, den müssen wir vielleicht nicht anstrengen, aber schon Dinge sind, die richtig sind und andere, die falsch sind, und dass es auch da Kontrolle geben muss und dass da auch letztlich eine Kontrolle möglich sein muss.
Naja, aber bei 1984 wird ja ganz klar gezeigt, Wahrheit ist etwas, was durch die Macht durchgesetzt wird, ja, also. Und deshalb ist ja für diese Partei Wahrheit eben auch ein Problem, weil Wahrheit etwas ist, was den Machtanspruch der Partei in Frage stellt.
Eben die Wahrheit, auch weil sie was Objektives ist, natürlich, ist eine Gefahr. Und ich würde in der Tat auch sagen, dass, wenn man fragt, wie aktuell ist 1984, dass diese Gefahr des Konstruktivismus aktueller ist als jetzt, ja. Geschichtsfälschung für uns. Ja, jetzt denken wir nur an die ganze Debatte über biologische Geschlechtlichkeit versus Gender eben, richtig, ja, wo dann eben auch geleugnet wird, dass es eine menschliche Natur oder eine menschliche Biologie gibt, sondern alles wird halt zu gesellschaftlich variablen Konstrukten erklärt. So, na, das ist im Grunde, unterscheidet sich das nicht großartig von dem, was da bei 1984 gemacht wird, dass man eben sagt, naja, es gibt nicht die eine objektive Wahrheit, sondern alles ist konstruiert. motiviert, aber ein Gedanke, der mir auch beim Lesen schon kam, ist, sein Folterer erklärt ihm ja immer wieder, 2 plus 2 ist 5, es gibt keine Schwerkraft, ist ein anderes Beispiel, wenn die Partei sagt, die Schwerkraft so umdefiniert, dass es sie halt einfach nicht mehr gibt, aber implizit wissen natürlich alle, dass es diese Phänomene trotzdem noch gibt. Also das heißt, man kann die Wahrheit in den Köpfen zumindest von einigen nicht komplett abschaffen. Sowohl der Folterer weiß ja, 2 plus 2 ergibt 4. Er sagt ja nur, es ergibt 5, wenn die Partei es sagt. Das heißt, er hat immer noch diesen Maßstab. Ja. Und sagt ja auch, natürlich, er weiß das auch und sagt, naja, wenn wir Maschinen bauen oder so, dann gibt es schon eine objektiv richtige Mathematik. Wichtig ist aber, wenn die Partei sagt, dass du es dann glaubst. Ja? Der Maßstab für Wahrheit geht nicht komplett verloren.
Aber ja? Es geht eben darum, die Menschen zu brechen, dass sie ein gebrochenes Verhältnis haben zu Wahrheit. Und das Problem taucht ja immer dann auf, wenn Leute auftreten, die quasi sich absolut auf Wahrheit beruhen. Ja? Nehmen wir mal Sokrates in Athen, der zieht sein Ding durch, der macht dann keine Kompromisse mehr. Ne? Und dann hatten die Athener...
Ja, aber er leidet selbst darunter und lässt nicht andere darunter leiden. Ne? Das ist ja der entscheidende Unterschied.
Ja, klar, aber ich meine, der ist ja quasi jemand, der quasi eine Macht konfrontiert in der Hinsicht. Ja. Und
übrigens ein wichtiger Punkt, was Sie gerade ansprachen.
Wahrheit verwendet. Ja. Also Wahrheit als Verteidigungswaffe gegen absolute Machtansprüche.
Ja. Aber ein sehr interessanter Punkt, der letztlich auch für den dritten Titel hier gilt, von Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Es gibt in jedem Roman, den wir hier uns zu Gemüte führen, immer eine Figur, die den Durchblick hat und die auch genau weiß, was hier gespielt wird. Und es gibt dann immer Szenen, in denen das dann auch kurz dann inszeniert wird. Das ist eben Mustafa Mond, nicht wahr, in der schönen neuen Welt. Das ist O'Brien. In 1984, nicht wahr? Und bei mir taucht die Figur auch auf in Form eines Feuerwehrmannes, nämlich eines vorgesetzten Feuerwehrmannes, auf den ich nachher noch mal ausführlicher zu sprechen kommen werde. Kurz also zum Roman 451 von Ray Bradbury. Er spielt in einem Staat, in dem es als ein schweres Verbrechen gilt, Bücher zu besitzen, geschweige denn zu lesen. Also von den Bürgern wird dann tatsächlich erwartet, dass sie anstatt zu lesen, ihre Freizeit mit allem anderen Möglichen zubringen, vor allem mit Fernsehen und auch mit Drogenkonsum. Und die Feuerwehr, die hat also in dieser Gesellschaft vor allem die Funktion, nicht wie wir es heute kennen, Brände zu löschen, sondern Bücher, die aufgespürt werden, gezielt zu verbrennen und also damit auch zu vernichten. Im Englischen lässt sich das leichter darstellen. Im Englischen heißt Feuerwehrmann eben Fireman. Und in der neueren Übersetzung, die ich jetzt hier gelesen habe, wird das tatsächlich auch nur noch mit Feuermann übersetzt. Es geht ja nicht mehr um die Feuerwehr, es geht nicht um die Abwehr von Feuer, sondern letztlich um das Verbrennen durch Feuer. Leute, wie es da also genannt wird. Von diesem Kontext her hat auch der Roman seinen Titel, denn Fahrenheit 451 ist nämlich genau die Temperatur, bei der Papier Feuer fängt. Also auch hier ist sozusagen die Bildsprache erhalten und hat letztlich dem ganzen Roman seinen Titel gegeben. Und der Protagonist des Romans, Guy Montag, ist nun mal begeisterter Feuerwehrmann. Der ist also immer gleich dabei, wenn es darum geht, Bücher zu verbrennen. Wo Bücher zu finden sind, das wird herausgefunden durch mechanische Spürhunde, die also hoch elektrisiert sind, hochmechanisch Sensorien haben, die, das wird ja nicht näher erklärt, in der Lage sind, wenn sie durch die Gegend fahren, Roboterhunde sind das im Grunde, aufzuspüren, in welchen Haushalten sich Bücher befinden, und der alarmiert dann also die Feuerwehr, die dann da kommt, um die Bücher zu vernichten. Und Guy Montag, der Protagonist, ist begeisterter Feuerwehrmann in diesem System. Er ist verheiratet, seine Frau heißt Mildred, und die ist insofern auch eine ideale Ehefrau dieser Zeit, denn sie macht genau das, was von ihr erwartet wird. Sie hat sich völlig der Ablenkung durch Videowände, das erinnert mich so ein bisschen an die Teleschirme von 1984, ganz der Ablenkung durch Videowände und Rauschmittel hingegeben. Insofern leben die ein fast idealtypisches Leben in dieser Dystopie, bis eines Tages Guy Montag auf dem Nachhauseweg eine junge Dame kennenlernt, Clarice, und mit der ins Gespräch kommt. Und Clarice ist für die damaligen ist gut, für die Verhältnisse dieses Romans naiv. Sie sagt, ja, sie geht öfter mal alleine spazieren und in die Natur raus und macht sich so ihre Gedanken. alles natürlich auch in dieser Dystopie wieder Punkte, die nicht gern gesehen werden. Ich war, jemand ist alleine, jemand geht in die Natur, jemand macht sich Gedanken, das alles ist wohl nicht direkt verboten, aber doch verpönt. Und kommt mit Guy Montag ins Gespräch und sagt, sie habe mal gehört oder vielleicht sogar gelesen, dass Feuerwehrleute früher Brände gelöscht hätten, statt sie zu legen. Dieser Gedanke ist Guy Montag völlig neu, also auch hier wieder das Motiv, nicht wahr, der ausgelöschten Vergangenheit, der ausgelöschten Geschichte, und man weiß gar nicht mehr in meinem Beruf, was haben die Leute eigentlich vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten überhaupt gemacht. Er wird also nachdenklich, trifft sich dann immer weiter mit Clarice, weil er das Gespräch mit ihr anregend findet, weil sie eben völlig neue Aspekte auf einmal in sein Leben bringt, und beginnt allmählich an seinem Beruf des Feuerwehrmannes oder des Feuermannes, des Firemans zu zweifeln. Er stellt dann eines Tages seinen Vorgesetzten zur Rede, das ist eben dieser Captain Beatty, von dem ich eingangs sprach, der über alles voll informiert ist, und der behauptet zunächst wieder besseres Wissen, dass Feuerwehrmänner schon immer Brände gelegt hätten, dass es nie ihre Aufgabe gewesen sei, Brände zu löschen. Eines Tages dann kommt es zu einem Einsatz für Guy Montag und die Feuerwehr, der dann für Montag dann zur Zäsur wird. Nämlich bei einer älteren Dame wird ein ganzer Dachboden voller Bücher entdeckt. Die Bibliothek ihres Mannes oder was das war, jedenfalls sehr viele Bücher. Und sie weigert sich also bis zum Schluss das Haus zu verlassen, damit das Haus samt Büchern niedergebrannt werden kann. Und also Stichwort Sokrates, und bezahlt also die Liebe zu den Büchern und damit letztlich, dass sie in dem Haus bleibt, das dann von der Feuerwehr verbannt wird. Also Guy Montag und seine Kollegen brennen also nicht nur ein Haus mit Büchern nieder, sondern letztlich ermorden dadurch auch eine Frau. Und das, wie gesagt, wird zur Zäsur für Montag. Er stellt seinen Vorgesetzten, Captain Beatty, nochmal zur Rede. Beatty macht ihm dann, schenkt ihm reinen Wein ein und sagt, ja, dass es durchaus darauf ankomme, den Menschen zu Spaß und Unterhaltung zu verhelfen. Und dabei seien Bücher nun mal mehr hinderlich. Die bringen die Leute auf dumme Gedanken, würden sie dazu bringen, nachzudenken, zu reflektieren. Und das alles ist natürlich, wie auch in den anderen Dystopien, die wir schon besprochen haben, wenig hilfreich. Und Montag zeigt letztlich dann sogar Beatty Bücher, die er selbst hin und wieder bei solchen Einsätzen beiseite geschafft hat, aus Neugier, seit er Clarice kennengelernt hat. Dann sagt er, hier, und ich habe auch schon mal ein bisschen was gelesen, und wird von seinem Vorgesetzten also gewarnt. Und sagt er, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ja, das haben wir alle mal gemacht, aber wenn du, glaube ich, setze ich mal ein Ultimatum, ein, zwei Tage später, also wenn du bis da und dahin die Bücher abgibst, dann passiert dir nichts. Captain Guy Montag wird also immer verzweifelter und nimmt dann Kontakt zu einem Literaturprofessor auf. Den kennt er nur deshalb, weil er ihm aufgefallen ist, weil der einmal ein Buch gelesen hat in einem Park, was natürlich auch verboten ist. Und trifft sich heimlich mit ihm, muss also erst mit dessen Zutrauen entwickeln, dessen Zutrauen verdienen. Und ja, sie reden dann und schmieden Pläne, dass sie Bücher eventuell nachdrucken wollen, und dass Montag nun seinen Job kündigen möchte und Bücher sammeln möchte. Aber dazu kommt es gar nicht. Eines Tages nähert sich einer dieser mechanischen Spürhunde schon Guy Montags Haus, der, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt schon Bücher gesammelt hat, dreht aber wieder um und macht erstmal gar nichts. Also eine merkwürdige Situation, die erstmal folgenlos bleibt. Guy Montag selbst ist nun völlig enthusiasmiert von seinen neuen Erkenntnissen und will natürlich auch seiner Frau das alles beibiegen. Er versucht also, sie dazu bewegen, den Fernseher auszuschalten. Die hat gerade ihre Freundin zu Besuch, und sie soll sich also mit wichtigeren Dingen befassen. Also ein Krieg ist im Anzug, Gefahr droht für die Gesellschaft, und sie soll sich statt mit irgendwelchen banalen Inhalten noch lieber mit diesen Dingen befassen. Also es geht in dem Augenblick ja sogar nur darum, den Fernseher umzuschalten auf ein anderes Programm, aber das wird von ihr und von ihrer Freundin brüsk abgelehnt. Sie wollen sich weiter berieseln lassen, und dann fängt er also an, tatsächlich ein Buch zu zücken und den beiden entscheiden, aus einem Gedicht vorzulesen. Und die Freundin wird da sofort hysterisch, verlässt sofort das Haus, weil sie mit einem Haushalt nichts zu tun haben will, in dem Gedichte aus Büchern vorgelesen werden. Und so verbleibt letztlich die häusliche Situation mit einer gewissen Schieflage bei Guy Montag zu Hause. Er selbst zieht Konsequenzen für sein Berufsleben und fängt an, hat noch nicht gekündigt, aber fängt an, seinen Kollegen Bücher unterzujubeln, damit der Spürhund auch zu ihnen kommt und auch bei ihnen Bücher aufspürt, damit sie merken am eigenen Leib, was das dann bedeutet, wenn man Bücher besitzt. Und prompt kommt es zum nächsten Einsatz und der Captain Betty, der Chef, sagt, ja, wir müssen jetzt zum Einsatz. Wundert euch nicht, es geht zu einem Kollegen. Und Guy Montag fragt sich wohl, na, wer wird das sein? Wer ist jetzt hier wohl, wo ist die Bombe hochgegangen? Und er merkt, es geht zu ihm nach Hause. Seine eigene Frau hat ihn also offenkundig angezeigt. Sie fahren also zu ihm nach Hause, brennen, wie es ihre Aufgabe ist, mit Flammenwerfern sein Haus nieder. Und während sie das tun und Guy Montag ja verpflichtet ist, sich daran zu beteiligen, nimmt er den Flammenwerfer und richtet diesen Flammenwerfer auf seinen Chef, der dadurch natürlich dann eines grausamen Flammentodes stirbt. Professor Faber, der Freund von Guy Montag, empfiehlt Montag zu fliehen entlang der alten Bahngleise. Das ist wohl ein versteckter Pfad, den der Professor Faber noch kennt. Empfiehlt ihn entlang der alten Bahngleise aus der Stadt zu fliehen, bis er an einen Fluss kommt. Und er kommt dann an diesen Fluss und indem er durch diesen Fluss geht, kann er auch den mechanischen Spürhund abschütteln, der sozusagen da seine Fährte aufgenommen hat. Und es geht auch eine waldreiche Gegend, also der Helikopter, der mittlerweile unterwegs ist, um seine Verfolgung aufzunehmen, der wird dadurch auch abgeschüttelt. Ich finde dieses Bild sehr interessant, dass er den Fluss durchquert. Ein Flusswasser ist natürlich nicht nur ein Antagonist zu Feuer, sondern ist natürlich ein mythisch sehr stark aufgeladenes Bild. Nicht wahr? Also ob es nun der Jungbrunnen ist, ob es im Christentum die Taufe ist. Also Wasser ist eigentlich immer ein Bild für die Beendigung von etwas Altem und für den Beginn etwas Neuem, von etwas Neuem. Und ich möchte das gerne mal durch einen Text etwas illustrieren, durch ein etwas längeres Zitat aus dem Roman. Es geht jetzt also um die Szene, wie Montag bereits in dem Wasser sich befindet, versucht ganz ruhig zu bleiben, um den Spürhund nicht aufzuscheuchen und lässt sich also auf dem Wasser treiben, auf dem Fluss. Und dann heißt es, Montag spürte, wie seine Ferse gegen Land stieß, Kies und Fels berührte, über Sand schabte. Der Fluss hatte ihn ans Ufer getragen. Montag lauschte. Nichts. Nichts. Millie, dachte er, Millie ist also Mildred, seine Frau, all dieses Land hier, hör doch mal, nichts und wieder nichts. So viel Stille, Millie. Ich frage mich, wie du das aushalten würdest. Würdest du schreien? Sei still, Millie, Millie. Montag war traurig. Millie war nicht hier, der Spürhund war nicht hier, dafür lockte der trockene Duft von Heu auf einer weit entfernten Wiese Montag an Land. Er erinnerte sich an eine Farm, die er besucht hatte, als er noch ganz klein gewesen war. Eines der seltenen Male, an denen er entdeckt hatte, dass hinter den sieben Schleiern der Unwirklichkeit, jenseits der Wohnzimmerwände und der blechernen Zinnen der Stadt, Kühe Gras fraßen und Schweine gegen Mittag in warmen Teichen hockten und Hunde weiße Schafe auf einem Hügel anbellten. Jetzt brachten ihn der trockene Duft nach Heu und die Bewegungen des Wassers auf die Idee, in einer einsamen Scheune fern der lauten Überlandstraßen im frischen Heu zu schlafen, hinter einem stillen Farmhaus, unter einer uralten Windmühle, die über seinem Kopf surrte wie der Klang der dahinziehenden Jahre. Die ganze Nacht über lag er auf dem hohen Heuboden in der Scheune, lauschte weit entfernten Tieren, Insekten und Bäumen, all den kleinen Regungen und Bewegungen. Soweit vielleicht mal an dieser Stelle. Also finde ich sehr schön dargestellt, was die Durchquerung des Flusses und damit sozusagen der Beginn des neuen Lebens mit ihm machen. Er tritt ans Ufer und hat Wahrnehmungen, die er nie hatte. Es gibt auf einmal Stille. Er denkt an seine Frau, die diese Stille nie zugelassen hat, wie sie wohl reagieren würde. Er selbst nimmt die Natur wahr, Geräusche der Natur, auch der Insekten und so weiter. Also auf einmal wird die Welt wieder bunt, sie wird vielfältig und erstrahlt wieder im vollen Glanz. Er geht dann also weiter an Land und trifft dann auf ein Lagerfeuer mit weiteren Exilanten, darunter etliche Professoren. Und was machen die? Die lernen Bücher auswendig. Sie lernen die Bücher auswendig, die ihnen in der Gesellschaft, aus der er gerade kommt, vorenthalten wurden. Und sie lernen diese Bücher auswendig, um sie ihrer Nachwelt zu erhalten, weil sie nicht wissen, sind sie die Einzigen, die noch Exemplare davon haben oder nicht. Gegen Ende wird dann sichtbar, dass Guy Montags Heimat durch eine Kriegsbombe zerstört wird. Und er und die anderen Exilanten beschließen dann zurückzukehren in der Hoffnung und in dem Vorhaben, in der Heimat dann eine neue, freie Welt aufbauen zu können. Das sozusagen die Geschichte in einem einmaligen ersten Durchgang. Also ich fand das sehr interessant, wie hier sozusagen die neue Welt mit den Leuten, die lesen und auch der Inhalte kundig sind, wie die sozusagen inszeniert wird gegenüber einer Welt, wo es nur darum geht, Feuerwehr, Sirene, Hochhausschluchten, Verbrennen von Literatur, wie hier also eine völlig neue Welt dann in diesem Roman positiv dem gegenübergesetzt wird. Für mich interessant war eine Stelle aus dem Dialog, was ich vorhin ansprach, zwischen Guy Montag und seinem Chef, Captain Beatty, der eben auch ein Kundiger ist, der genau weiß, wie die Sachen da laufen. Und er sagt an einer Stelle, man muss keine Bücher verbrennen, um eine Kultur zu zerstören. Man muss die Leute nur dazu bringen, sie nicht mehr zu lesen. Und das ist eine Frage für mich, die einen Konservativen ja immer wieder umtreibt. Es geht ja hier beim Nicht-mehr-lesen-dürfen auch von Büchern um Kulturverlust, um Traditionsverlust. Hier soll also auch, ähnlich wie bei 1984, Tradition bewusst abgebrochen, gekappt werden, damit sie nicht mehr aufgenommen werden. Bei 1984 eben dadurch, dass die Geschichte umgeschrieben wird. In diesem Falle hier dadurch, dass Bücher verbrannt werden systematisch, denn wir brauchen sie nicht mehr, es reichen die Videowände. Es ist ein Geschichtsverlust, das ist ein Traditionsverlust, von dem hier geschrieben wird. Aber Captain Beatty sagt selbst, im Grunde ist es gar nicht nötig, die Bücher hier zu verbrennen. Eigentlich reicht es, wenn die Leute sie nicht mehr lesen. Frage also, oder ich will es mal andersrum formulieren, für mich war das so ein Fingerzeig, auch hier wieder, wir sind noch nicht bei Fahrenheit 451, uns verbietet niemand, Bücher zu lesen. Aber die Kontexte, in denen wir uns bewegen, wieder Themen, nicht wahr, Presse, Funk und Fernsehen, Ausbildung und so weiter, führen uns fürchte ich immer weniger dazu, auch mal zum Buch zu greifen, sich eine eigene Meinung von Dingen zu bilden und ja, letztlich dann doch wieder in Abhängigkeit dieser Videowende, die heute vielleicht Smartphones heißen oder wie man es immer nennen wollte, zu bringen. Würde mich jetzt mal interessieren, wie sehen Sie das? Wie weit sind wir da oder wie weit kann man das aufeinander anwenden?
Naja, also Bücher sind ja sozusagen ein Hilfsmittel, auch um Tradition weiterzugeben. Und es ist ja auffallend, dass am Ende dann doch die mündliche Traditionsweitergabe sich in dem Roman als das Tragfähige erweist. Und zuerst war ja auch immer die mündliche Traditionsweitergabe. Ja, also die Leute haben Erzählungen oder Epen einfach memoriert und dann es mündlich weitergegeben. Und die Fähigkeit, sich Texte zu merken, die war früher noch viel verbreiteter. Heute ist man ja so zerstreut und man lernt ja in der Schule auch nichts mehr auswendig. Und durch das Auswendig oder nur sehr wenig lernt man in der Schule auswendig. Aber gerade durch das Memorieren wird das Gedächtnis ja eben gestärkt. Und durch dieses Memorieren erfolgt dann eben die Traditionsweitergabe. Und die Bücher als Hilfsmittel sind natürlich jetzt eben da auch erstmal sehr sichtbar und natürlich jetzt in unserer Kultur ein wesentliches Mittel. Also Bücher haben für mich auch eine Rolle gespielt. Als Gymnasiast bin ich sozusagen durch die Buchhandlungen der Stadt gelaufen und habe geschaut, was ich mir da so leisten kann und was irgendwie interessant ist. Ne?
Und die Frage ist doch sozusagen, sind wir in der Gefahr bereits, Bücher gar nicht mehr lesen zu wollen? Also sagen wir mal, es wird ja in manchen Kreisen immer gern, wenn Dystopien aufgerufen, ja, die machen das mit uns, nicht wahr? Genauso wie es hier steht, so machen die es mit uns. Hier wird ja nun die Behauptung getroffen, ja, es ist eigentlich gar nicht mehr nötig, Bücher zu zerstören. Die Leute, man muss sie nur dazu bringen, sie nicht mehr zu lesen. Sind wir bereits da angekommen? Denn das wäre schon ein Schritt weiter. Es gibt zwar Bücher und Buchhandlungen, aber ja, wer liest überhaupt noch Bücher?
Ist das? Das ist schon eine Gefahr. Also wenn man sich auch guckt, was in den Buchhandlungen da alles vertrieben wird, das ist ja mittlerweile sehr flach geworden. So kurzweilige Romane, Unterhaltungsliteratur, so diese großen Standardwerke oder irgendwie tiefsinnigere Publikationen haben nicht mehr so ihren Platz. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, damals früher, da hat auch im Vorort gab es einfach eine gute Buchhandlung, wo man eben philosophische Werke gefunden hat, wo man Weltliteratur gefunden hat. Und heute hat man eigentlich nur noch diese großen guten Buchhandlungen an wenigen Punkten. Mhm.
Ja, ich würde sagen, wir sind da angekommen, ja, aber ich glaube nicht, dass das eine große Veränderung ist. Was ich damit meine ist, die Masse hat in der Regel nie sich großartig für, ich sag mal, das, was man Hochliteratur oder High Literature nennt, interessiert. Ja, also ich glaube, es ist auch eine falsche Vorstellung, dass es mal eine Zeit gab, wo jetzt, 90% der Bevölkerung Kant gelesen hätten oder so, sondern es war in der Geschichte immer eine kleine Zahl von Leuten, die letztlich die Kultur repräsentiert haben, indem sie sich die Tradition angeeignet haben, sich eigene Gedanken gemacht haben, was dazu geschrieben haben, das lesen dann wieder die anderen. Und ich glaube nicht, dass diese kleine Schicht beseitigt werden kann. Es gibt immer Leute, die sich dafür interessieren, die sich die alten Bücher durchlesen, kluge Sachen dazu schreiben. Und
ich könnte mir vorstellen, dass das, was der Captain Betty hier in dem Gespräch meint, man muss die Leute nur dazu bringen, sie nicht mehr zu lesen, das zielt nicht mehr auf akademische Literatur, wie wir es heute nennen würden. Es geht allein darum, sich sozusagen in der Lektüre auf, selbst wenn es einfache Romanliteratur ist, sich andere Zusammenhänge, einen anderen Kosmos zu erschließen, andere Charaktere kennenzulernen, andere Lebensweisen und so weiter und so weiter. All das ist ja schon in so einem dystopischen System eine Gefährdung dessen, was existiert, weil man eben merkt, hoppla, es muss ja gar nicht so sein, wie mir hier immer gesagt wird, wie es eigentlich sein müsste. Es geht ja auch anders, wie mir dieser Roman zeigt oder jener Roman. Das heißt, ich glaube, es geht ja gar nicht darum, jetzt anspruchsvolle intellektuelle Literatur nicht zu lesen, dass das immer nur einer kleinen Schicht vorbehalten wird, ist ganz klar, sondern tatsächlich sozusagen andere, gedanklich sich andere Räume, andere Wirklichkeitszusammenhänge zu erschließen, vergleichen zu können, gewichten zu können, um daraus vielleicht zu Ergebnissen zu gelangen, die für das aktuelle System dann problematisch ausfallen.
Naja, und
aber ich meine, solche Funktionen übernimmt ja auch der Film beispielsweise. Er ist natürlich heute beliebter als das Buch, aber auch Filme ermöglichen ja, sich in andere Welten hineinzuversetzen. Gerade das Thema, ich sag mal, Sozialkritik boomt ja bei Filmen. Da wäre ich jetzt nicht so.
Deswegen klar, was Sie gerade machen, Herr Danubio. Sie ergreifen Partei für die Videowand gegen das Buch.
Ja, aber immer unter dem Vorbehalt, dass es eben eine kleine Schicht von Leuten gibt, die das fortsetzen. Ja, und ich glaube eben einfach nicht, dass es eine Zeit gab, sicherlich haben die Leute früher mehr gelesen, als es so im Durchschnitt.
Weniger Video geguckt
oder so, aber ob da jetzt wirklich die Konsequenzen daraus gezogen wurden, die Sie jetzt hier skizziert haben, ja, also ich sage mal, eine gewisse Distanz dem System gegenüber und so weiter, bin ich skeptisch. Also ob sich da großartig was geändert hat, nur weil jetzt die meisten Menschen heute eher Netflix und Fernsehen gucken.
Frage wäre einfach nur, ist das sozusagen, was Captain Betty hier sagt, man muss die Leute nur dazu bringen, sie nicht mehr zu lesen, die Bücher, ob wir nicht das im Grunde schon erreicht haben? Und das hatten Sie ja in Ihrer ersten Antwort ja.
Da würde ich sagen, da sind wir ja
angelangt. Man daddelt durchs Smartphone und guckt Netflix-Serien und so.
Auf der anderen Seite gehen die Verkaufszahlen von Büchern ja konsequent nach oben. Da muss man ja auch dazu sagen, und es boomen ja, habe ich letztens erst gelesen, bestimmte Genres, die speziell auf Jugendliche zugeschnitten sind oder so, ich sag mal so leichte Erotikliteratur, sowas boomt ja.
Und, ja, das ist ja das Problem, was ich meine, dass es dann halt so flach geworden ist.
Ja, aber darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, Unterhaltungsliteratur letztlich. Also die boomt ja nach wie vor, oder was heißt nach wie vor? Die Verkaufszahlen steigen ja da, oder denken wir an Harry Potter, das ja eine ganze Generation geprägt hat.
Ja.
Also das Buch ist sicherlich nicht tot, aber es hatte eben Konkurrenz bekommen durch Filmserien.
Also hier auf der anderen Seite, vielleicht muss man auch sehen, dass viele Leute natürlich auch Sachinformationen sich heute über das Internet holen. Ne? Also so früher hat man halt auch Bildbände von Museen zu Hause gehabt, aber heute kann ich locker schnell ins Internet gehen und mir dann da, also wenn ich mal sehen will, wie sieht und das antike Kunstwerk aus, ja, dann kann
Teil
ich
des
das
Problems,
im Internet recherchieren.
Es ist ja auch eine Kulturtechnologie, einen Besuch zu besitzen, einen Besuch in die Hand zu nehmen, es aufzublättern. Also ich habe es nach ersten Jahren, wo ich versucht habe, meinen damals noch schulpflichtigen Kindern anzugewöhnen, wenn sie etwas herausfinden wollen, nicht zum Handy zu greifen, sondern zu unserem schön existierenden 24-bändigen Brockhaus zu greifen, konnte ich mir irgendwann abschminken. Klammer auf, ehrlicherweise, ich habe es selbst auch nicht getan. Ne? Das Smartphone liegt eben immer greifbar in der Nähe und es dauert wenige Sekunden, ehe ich nur den richtigen Band, nicht wahr, SCH, bis so wie ich mir rausgesucht habe und geblättert habe, sind schon 5 Minuten um. Also ich bin da auch nicht ganz unschuldig. Was ich nur sagen will, es ist aber eine Kulturleistung, natürlich ein Buch zu besitzen, ein Buch zu lesen, auch dieses, was ja auch Bibliotheken, aber Buchhandlungen immer wieder betonen, dieses haptische Erleben, nicht wahr, in einem Buch zu blättern, zu sehen, wie weit bin ich, ich blättere zurück, das sind alles Techniken, die man an einem Bildschirm in dem Sinne gar nicht machen kann oder nur eingeschränkt. Also ich würde trotzdem darauf beharren, dass eine Kulturleistung, eine Kulturtechnologie gleichwohl dann doch verloren geht. Sie sprach ja von Informationsbeschaffung, das ist ja auch ein wichtiges Stichwort, das geht ja um mehr als Informationen, ne? Es geht ja bei Romanliteratur um Fiktionen, um einen anderen Kosmos, um andere Wirklichkeitszusammenhänge, vielleicht auch um Einblicke in andere geschichtliche Kontexte. Da passiert ja viel mehr als Informationsbeschaffung. Ne? Und die Frage ist...
Das würde ich wiederum unterschreiben. Das zeigen ja auch alle möglichen Studien, dass beispielsweise Konzentrationsfähigkeit abnimmt, wenn man nur auf dem Tablet liest. Das auch, die Sache ist ja eigentlich, das Paradox ist ja, die Leute lesen ja heute eigentlich mehr denn je, aber es sind halt keine Bücher, sondern man liest Textnachrichten, man liest halt Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und sonst was. Also es ist ja immer noch eine Lesekultur, aber was man liest, hat sich halt geändert. Und man kann eben schon zeigen natürlich, dass eben, wenn man nur Twitter, da liest man ja auch kurze Texte oder so, dass die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, dass man beispielsweise auch beim Korrekturlesen auf gedruckten Texten das besser erkennt als auf dem Bildschirm. Dass indem man auf den Film umsteigt oder auf Serien oder Twitter, dass sich schon die Bewusstseinsstruktur, nenne ich es mal, oder die Mechanismen, ja, Bewusstseinsmechanismen, das ändert sich schon. Also da geht dann schon eine Kulturtechnik, wie Sie es gerade genannt haben, verloren. Das würde ich unterschreiben. Ja. Aber wenn man es nur jetzt vom Standpunkt betrachtet, Unterhaltung und sich in fremde Welten hineinversetzen, würde ich sagen, naja gut, da kann der Film auch leisten. Aber... Unter anderen Perspektiven geht da sicherlich etwas verloren.
Also ich glaube, man muss auch noch anmerken, dass schon auch für die normale Bevölkerung auch eine Rolle gespielt hat. Also vor 150 Jahren war Bibel, Gebetbuch, Gesangbuch, war einfach in vielen Haushalten verbreitet und das waren dort die zentralen Bücher. Und da haben die Leute aus diesen Büchern Kultur gezogen
auch. Und Identität.
Ja.
Das ist dann auch weg, ne? Klar, also das, ja. Ist einfach so. Ein anderer Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen wollte, Fahrenheit 451 zielt ja nun von der Erzählung hin auf dieses Land hinter dem Fluss, nicht wahr? Also Guy Montag flieht vor seinen Häschern durch den Fluss hindurch, kann alle abschütteln und kommt dann, ich hatte es ja vorhin beschrieben, auf einem Land, wo auf einmal wieder Wahrnehmung möglich ist, auf Wahrnehmung von bisher Unbekanntem und er auf Menschen trifft, die eben sich damit beschäftigen, Bücher auswendig zu lernen. Letztlich, man könnte es jetzt stilisieren, sagen, die Tradition weiterzuführen, suchen, die versuchen sozusagen einen, jetzt im anthropologischen Sinne, war jetzt auch mehrfach Thema Anthropologie, was ist der Mensch und sowas in diesen Dystopien, die auch wieder versuchen, ein Menschsein sozusagen aus der Fülle heraus, aus der Fülle der Tradition, der literarischen Überlieferung herauszuführen, ein Leben aus dem Wissen auch herauszuführen, das diese Literatur bereitstellt. Wie ist das heute? Gibt es diese Orte noch? Also Herr Kockenberger hat eben darauf hingewiesen, Informationen kann ich im Internet abrufen. Wir haben also eine Flut von Text, eine Flut von Informationen. Die Leistung, die heute erforderlich ist, sage ich mal, ist das Richtiges und Falsches, Wahrheit und Lüge, Konstruktion und Realität voneinander zu unterscheiden, auch selbst für sich zu entscheiden, was hat für mich einen Mehrwert, einen Nährwert oder wo ballere ich mich einfach nur mit Informationen zu. Frage also, wo ist denn heute, wenn man versuchen wollte, dieses Land, das der Geil Montag da erreicht, für uns heute zu fassen, wo müsste man heute andere hinführen oder wo müssten wir uns hinaufmachen, wenn wir zu diesem Land hinter dem Fluss wollen? Was ist das ein Topos, der uns heute noch was sagt?
Also mich hat spontan dieses Bild angesprochen von diesen Menschen, die diese Bücher auswendig lernen, also die versuchen, das weiterzugeben.
Ja. Aber das ist ja auch schon aus der Not heraus, nicht wahr? Bücher werden vernichtet und um zu retten, was zu retten ist, lernen die Leute Bücher auswendig.
Ja, aber das ist ja die Methode gewesen, die man schon hatte, bevor Bücher erfunden wurde.
Ja, klar.
Also es ist eine Rückkehr zu den Ursprüngen.
In vorschriftlicher Zeit, ja. Gut, also ich bin ja wirklich konservativ, aber ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre wir da zurückgreifen müssen, um ins Vorschriftliche zurückzugehen.
Naja, aber Sie haben ja auch schon in der Antike eigentlich eher so die Vorstellung, dass das Texte schon so etwas so Relatives sind. Ja, also es sind mehr so Erinnerungshilfen. Mhm. Ja.
Klar, Sokrates hat mündlich gewirkt und das, was er gesagt hat, wenn es denn an dem war, das ist ja auch strittig, hat er eben Platon niedergeschrieben. Klar, das ist schon klar, aber jetzt für uns heute gesprochen, was gibt es diese Inseln noch oder muss man sagen, nee, also wir können es aus unserer Zeit nicht rausstehlen, diese Insel gibt es letztlich nicht oder nur fragmentarisch oder?
Also ich würde wiederholend zurückkommen auf das, was ich gerade eigentlich schon gesagt habe, mit dieser kleinen Schicht, jetzt ob man sie Elite nennt oder nicht, aber von Leuten, die sich irgendwie immer dafür begeistern werden. Ich glaube, das wird es immer geben, so wie es halt wahrscheinlich immer Leute geben wird, die einfach aufstehen und sagen, naja, ich studiere jetzt Ägyptologie und lerne Hieroglyphen. Das ist ja auch nicht kalkulierbar, woher dieses Interesse bei Leuten kommt, jetzt sagen wir, ja, tote Sprachen anzulernen oder so. Aber es gibt es halt irgendwie. Und da wäre ich nicht so pessimistisch, dass diese Schicht von Leuten irgendwie komplett mal ausstirbt und wir jetzt Ground Zero der Kultur sind, sondern für mich ganz persönlich war es halt immer, ich sag mal, als Geschichte im weitesten Sinne. Das heißt eben, na, lesende Aneignung der Vergangenheit, sei es eben Literatur vor allem oder auch Philosophie. Und da wäre ich nicht so pessimistisch, dass es nicht auch in der Zukunft Leute gibt, die das bewahren und weitergeben. Ja? Und das wäre jetzt für mich persönlich, also das Land jenseits des Flusses, dass ich sage, in dem Moment, wo ich mich in die Lektüre von meinen Lieblingsautoren oder anderen oder was einfach zur Tradition gehört, versenke, bin ich auch ein Stück weit meiner eigenen Zeit enthoben, lebe in dieser Welt und bin ja bereit, sei es jetzt Podcast oder sonst wie, auch irgendwie weiterzugeben. Ja, und auch irgendwie das Interesse daran, ja, wenn ich merke, die anderen Leute interessiert es, das dann zu fördern oder auch vielleicht auch erst wachzurufen. Also da bin ich jetzt gar nicht so kulturpessimistisch eingestellt. Wie gesagt, weil ich auch nicht glaube, dass es mal einen Zustand in der Geschichte gab, wo die Masse das geteilt hätte, sondern das ist der normale Zustand, dass es ja halt ein paar Leute gibt, die es interessiert. Und die setzen das fort. Ja, wenn man die als Maßstab hat, wie es ja auch dann die enttäuschten Marxisten hatten, wenn die Menschen erstmal genug Freizeit haben, dann lesen sie halt alle Marx und Hegel und so kam ja auch nicht. Ja, und das ist einfach eine falsche Vorstellung vielleicht auch.
Also wenn ich das richtig raushöre, haben wir zu allen dreien Romanen, die wir heute besprochen haben, unter der Fragestellung, wie gegenwärtig ist das heute, doch eher eine distanzierte Haltung. Also wir erkennen Grundzüge von gewissen Gefährdungen. Wir erkennen in Grundzügen Gefährdungen des Menschseins, der Anthropologie, problematische Verhaltensweisen. Aber ich habe jetzt aus dem Gespräch, widersprechen Sie mir, den Eindruck gewonnen, dass wir jetzt nicht sagen, wir sind schon in der schönen neuen Welt oder 1984 ist Realität oder bei uns werden systematisch Bücher verbrannt, was ja nun offenkundig nicht der Fall ist. Es gibt ja auch die Bibliothek des Konservatismus, wo man natürlich auch lesen kann. Die Frage deshalb also, die uns zum Schluss vielleicht doch noch einmal beschäftigen sollte, was ist es denn am Ende, was Dystopien für Konservative interessant macht? Warum machen wir diesen Podcast und was ist die Stoßrichtung, wo würden wir sagen, ja, also in dieser und jener Hinsicht ist es hilfreich, sich mit Dystopien zu befassen?
Ja, das sind natürlich Gedankenmodelle, die erstmal auch was sichtbar machen. Natürlich sind das Übertreibungen Und ich denke, dass alle drei Autoren, die diese Bücher geschrieben haben, natürlich wussten, dass sie übertreiben, wenn sie diese Dinge schreiben und dass sie die Dinge zuspitzen.
Aber sie helfen eben, Dinge zu erkennen.
So ist es.
Zu sehen.
Wenn man, genau, man zoomt näher ran eben.
Wobei ich da einschränkend sagen würde, dass zum Beispiel Orwell von den dreien derjenige ist, der am wenigsten erfunden und übertrieben hat. Er hatte halt die historische Sowjetunion als Vorbild. Klar, Teleschirme gab es auch in der Sowjetunion nicht, aber so wie er es beschreibt, ist es weitgehend deckungsgleich mit dem, wie es halt wirklich war. Also er ist am weitesten entfernt von, ich erfinde mal eine düstere Zukunft, würde ich sagen. Ja, den Wert für konservativ, die Autoren waren ja auch alle drei, soweit ich weiß, nicht konservativ, liegt sicherlich, sie hatten es ja auch vorhin gesagt, Blaupause hatten sie, glaube ich, gerade gesagt, dass man eben, ich sag mal, naja, Probleme, die noch in Embryonalform existieren, anhand solcher Romane dann im Endzustand sehen kann und dann halt, ja, der Blick wird halt geschärft, wie auch Herr Krocken, wie du ja gerade gesagt hast.
Also eine Früherkennung letztlich von Problemen, von gesellschaftlichen Entwicklungen. Natürlich muss man auch sagen, eng benachbart dann natürlich auch zu Verschwörungstheorien, nicht wahr? Also sozusagen erste Dinge, die sich abzeichnen, in eins zu setzen mit, wir sind schon so weit und das ist nahezu perfekt, ist natürlich auch etwas, was uns gerade, sag ich mal, auch in der rechten Bubble immer wieder mal begegnet, ne? In den sozialen Medien.
Aber ich glaube, es ist für Konservative auch noch interessant, es gibt ja dieses berüchtigte negative Menschenbild der Konservativen, davon leben natürlich auch die Dystopien, indem sie ja letztlich das schlechte Menschen oder das böse Menschenbild voraussetzen, weil sonst wären solche Gesellschaften ja auch gar nicht entstanden. Also dass sie, deswegen glaube ich, können Konservative auch immer viel damit anfangen, weil sie immer mit der Möglichkeit des Missbrauchs rechnen, der Möglichkeit, dass, die gute Ordnung pervertiert wird und gefühlsmäßig liegt das sozusagen eine Dystopie auf der Wellenlänge des Konservativen, weil die Hasel zugespitzt gesagt hat, ja, wir haben eigentlich gar nichts anderes erwartet, dass das so kommt. So. Also deswegen glaube, es gibt schon eine Affinität von der Mentalität her, die Konservative zu Dystopien führt. Ja.
Und das Spannende bei Aldous Huxley ist ja schon, dass da die Sehnsucht nach einem guten Leben und die Sehnsucht nach einer guten Ordnung schon mitschwingen.
Eigentlich ja überall in allen dreien. Ne? Ich denke, die würden ja nicht geschrieben worden sein in diesem Roman, wenn sozusagen sie nicht eine Defizitanzeige sind, wenn nicht daraus das Bedürfnis auch sichtbar werden soll. Das ist ja so, wie es in der Dystopie beschrieben ist, nicht sein kann. Und ich sage mal besonders, ich hatte schon mal das vorhin angedeutet, besonders perfide natürlich die drei Gestalten sind in jedem Roman eine, die den Durchblick haben, die genau wissen, was gespielt wird und das gesprächsweise dann auch offenbaren, aber natürlich immer auf der Seite des Systems stehen. Vielleicht wäre der Konservative von heute jemand, der auch durchschaut, wie die Dinge sind oder wie sie zu werden drohen. Und darauf hinweist, aber nicht eben auf der Seite dieses Systems steht, sondern auf der Seite derer, die sich eben um Verstehen, um Realitätssinn und eben um eine bleibende Verbindung letztlich zum ursprünglichen Bemühen. Das wäre vielleicht so eine Vorstellung, wie ich sie mir im Anschluss an die Lektüre so ein bisschen zurechtlegen würde. Das war Katechon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.